Liebe Sportfreunde, wir starten mit einer neuen Folge in die neue Woche. Mein heutiger Gast ist Michael Fischer. Er arbeitet als Sportjournalist in Nürnberg und begleitet dort einen bestimmten Fußballverein der zweiten deutschen Bundesliga ganz eng und intensiv. Und daneben ist er auch noch Podcaster. In der Folge erzählt er, wie er zu all dem gekommen ist. Und außerdem sprechen wir ausführlich über den Verein, den er begleitet. Das und noch viel mehr gibt es in der neuesten Folge Sportsfreunde. Viel Spaß beim Reinhören. Zur Info, das Gespräch mit Michael Fischer habe ich im August 2025 aufgenommen.
Sportsfreunde. Der Podcast mit Mirko Birch.
Ja, Michael, herzlich willkommen bei Sportsfreunde in meinem Podcast. Freut mich sehr, dass du hier dabei bist. Du arbeitest als Sportjournalist im Fußball und kümmerst dich da ganz besonders um einen Verein. Welcher Verein ist das nochmal?
Das ist die Spielvereinigung Greuther Fürth, die wahrscheinlich sehr vielen Menschen im Fußball etwas sagt. Aber bevor wir auf die Spielvereinigung kommen, sage ich noch schon mal vielen Dank, dass ich dabei sein darf natürlich. Danke für die Einladung. Freut mich sehr, auch mal über meinen Job zu reden. Sonst redet man ja immer über den Fußball, wenn man Fußballjournalist ist, aber über sich selbst. Klar, man ist da nur ein ganz kleines Rädchen und man ist nicht der Wichtigste, aber ab und zu tut es mal gut, auch über andere Dinge zu reden. Ja, über die Spielvereinigung Greuther Fürth spielt in der zweiten Bundesliga. Alle, die den deutschsprachigen Fußball kennen, ja, glaube ich, als ewiger Tabellenführer der zweiten Bundesliga. Ein Verein, den man kennen kann. Jetzt auch zweimal in den letzten knapp 15 Jahren in der Bundesliga gewesen. Da auch nicht so erfolgreich gewesen, aber ja, da schon einiges mitgemacht, dieser Verein. Und gibt doch einiges zu tun, auch wenn man das von außen vielleicht nicht denkt für einen Reporter.
Doch, das kann ich mir gut vorstellen, dass man da in Anführungszeichen kleinen Fürth dann doch auch viel zu tun hat mit Greuther Fürth, der Spielvereinigung.
Ich merke schon, diese Namensdiskussion ist auch bei dir angekommen. Ja. Also auch das ist ein Thema, das mich beschäftigt, das den ganzen Verein beschäftigt, das die Fans beschäftigt. Das ist ja, also der Verein hieß mal Spielvereinigung Fürth, damit wurde er ja dreimal deutscher Meister auch. Allerdings in der Frühphase des Fußballs, also 1914, 26 und 29, also die zweite Meisterschaft jährt sich im kommenden Jahr, aber ist dann auch schon 100 Jahre her. Insofern, und seit 1996 und dem Beitritt des TSV Vestenbergs Greuth, den ja auch einige wahrscheinlich noch kennen von der Sportschau, immer wenn es um DFB-Pokal geht, wird TSV Vestenbergs Greuth genannt, weil sie damals gegen den FC Bayern gewonnen haben. Dieser kleine Dorfverein ist damals mit seiner Fußballabteilung beigetreten, der Spielvereinigung. Und dann hat man den Namen zu so einem Kunstbegriff Spielverein Greuther Fürth geändert und hat dann auch versucht, eine neue Identität zu schaffen, nämlich Greuther Fürth. Also kennst du jetzt so, kennen wahrscheinlich viele so, ist auch im Sprachgebrauch allgemein so. Und es gibt seit 2018 eben Bestrebungen, mit einer Initiative diesen Vereinsnamen zu ändern. Und um das abzuschließen, diese Initiative hat auch angekündigt, im nächsten Jahr 2026 auf der Jahreshauptversammlung darüber abzustimmen, ob der Vereinsname wieder geändert wird. Dazu bräuchte es aber eine Dreiviertelmehrheit, 50%. Es könnte also sein, dass der Verein vielleicht in Zukunft anders heißt, als ihn mancher im Fußball Deutschland, Schweiz und so weiter kennt.
Wie wäre denn der neue Name? Was würden die wollen?
Spielvereinigung Fürth, also der traditionelle Vereinsname, unter dem man dann auch dreimal deutscher Meister wurde. Mhm. Und da geht's, also das würde diese Folge vermutlich sprengen, da könnte man Stunden dazu aufnehmen. Aber da geht es natürlich um viel mehr, da geht es um Identität, dass Leute sagen, sie sind keine Greuther, sie sind Fürther. Also man wird man auch als Greuther, Fürther, als Greuther bezeichnet. Aber für viele Menschen geht es da eben um mehr, um eine klare Identität, darum, dass man quasi der Verein der Stadt ist. Also da gibt es auch, wenn man mal sucht auf Instagram und so weiter, gibt es da sehr viel dazu, zu dieser Kampagne, die nennt sich Zurück zur Spielvereinigung Fürth eben. Aber hat sie jetzt nur angeboten, weil du schon wieder, wie viele Menschen dann mal Spielvereinigung, mal Greuther Fürth sagst, deswegen...
Ja.
Ein Thema, das mich immer begleitet.
Ja, das ist wahrscheinlich eins von vielen Themen, die dich begleiten. Wie bist du ursprünglich überhaupt zum Sportjournalismus gekommen? Warum ausgerechnet Sportjournalismus und warum Fußball?
Ja, das war gar kein direkter Weg dahin. Da gab es einige Umwege. Jetzt nicht, wie man denkt, dass ich irgendwie 10 andere Jobs vorher gemacht hatte wie Quereinsteiger. Aber ich hatte immer schon Interesse am Journalismus an sich, schon als junger Mensch. Habe dann einfach viele Praktika gemacht während des Studiums. Also ich habe keinen Journalismus studiert, sondern Politik und öffentliches Recht. Also ganz normal, das ist ein Bachelorstudiengang da gewesen. Und habe währenddessen sehr viele Praktika gemacht und auch als freier Mitarbeiter dann schon mehrere Jahre gearbeitet. Und da hat sich eben daraus dann der Wunsch kristallisiert, das möchte ich unbedingt machen. wenn man dann schon mal einen Fuß in der Tür hat, hatte mehrere Praktika und die freie Mitarbeit eben auch beim jetzigen Arbeitgeber. Und dann habe ich da mein Volontariat begonnen im, ja, 2015 war es. Ja, 2015 habe ich begonnen. Also ich habe mein 10-Jähriges jetzt dann bald im November.
Gratuliere.
Da wird man auch alt, ja, dankeschön. Ja, und habe dann da, wir haben ein Volontariat, das habe ich dann, also auch, weil ich immer schon sportinteressiert war, auch als freier Mitarbeiter viel Amateurfußball und sowas gemacht habe, also so unterklassigen Fußball dann für den Lokalsport und habe dann eben im Sport schon mal eine Urlaubsvertretung als Volontär gemacht und dann hat sich ergeben, dass ein Kollege gegangen ist und eine Stelle frei wurde und dann gibt es ja manchmal so glückliche Fügungen im Leben, dass dann man da ist, wenn man gebraucht wird und seit 2017 bin ich dann jetzt in der Sportredaktion, habe dann erst weiterhin viel Lokalsport und Eishockey gemacht, weil der Kollege vorher auch Eishockey viel gemacht hat, jetzt in Nürnberg Eistergast kennt man vermutlich auch aus der DEL. Ich bin ja auch schon seit vielen Jahren da und dann habe ich, also ich bin gebürtiger Fürther, ich war in Fürth auf dem Stadion, ich bin schon mit meinem Vater früher in den Stadion gegangen und habe dann einfach 2020, also da war der Podcast-Hype noch gar nicht so da, aber ich habe dann einfach damals gesagt, unsere Kollegen vom Club, also vom 1. FC Nürnberg, machen schon einen Podcast mit Kadepp. Warum machen wir eigentlich keinen zur Spielvereinigung? Und dann sagte der damalige Chef der Online-Redaktion, mach doch einfach.
Aber
oh, stopp! 2020 eben angefangen, diesen Podcast zu machen. Für der Flachpass heißt der. Mittlerweile ist, also am Mittwoch haben wir die 226. Folge aufgenommen. Also wir begleiten den Fußball jetzt schon ein bisschen länger. Und ja, da habe ich nebenbei diesen Podcast schon mal gemacht mit Fußball. Habe mal wieder so Urlaubsvertretungen gemacht. Wir hatten aber andere Reporter für die Spielvereinigung. Und dann nach dem Bundesliga-Aufstieg 2021, also im Mai 2021, ist Fürth in die Bundesliga aufgestiegen, in der Corona-Zeit, bei einem Geisterspiel. Also wirklich wunderbarer Aufstieg. Und ab da habe ich dann den Verein auch quasi fest übernommen als Reporter. Und jetzt, ja, ist dann die fünfte Saison, wenn ich richtig denke. Ja, die fünfte. Ja, also auf jeden Fall fühlt sich an wie 20 Saisons schon. Wie passiert?
Weil die los ist und immer was los ist beim Verein.
Ja, also wie gesagt, man ist aus der Bundesliga abgestiegen, hatte dann auch, du bist ja Schweizer, ein Schweizer Trainer in Fürth, war auch spannend, dass man es dann gewagt hat mit einem Trainer, der unter anderem beim FC Thun war, der aus dem Berner Oberland stammt und auch keinerlei große Erfahrung irgendwie hatte im deutschen Fußball, mit dem es dann versucht hat, da was Neues aufzubauen, war da nicht so glücklich, erst glaube ich nach 13 oder 14 Spielen ist er schon gegangen, also wurde dann schon im Oktober entlassen und dann hat man Alexander Zorniger geholt, den man vielleicht auch kennt im also so der Fußballjournalismus, also auch im Fußball, ein Mensch, der sehr viel zu sagen hat, der eine starke Persönlichkeit ist, über die man viel schreiben kann. Also da gab es auch viele Höhen und Tiefen. Ich weiß nicht, manchen ist es womöglich in Erinnerung geblieben. Es war damals auch bei 11 Freunden ein großes Thema, dass ich damals einen Kommentar geschrieben hatte nach dem Pokal aus bei einem Viertligisten und dann habe ich darin Fragen aufgeworfen. Unter anderem, was denn mit den sogenannten Königstransfers sei, denn die würden gar nicht so funktionieren und warum man sich so schwer tut, einen Gegner zu bespielen. Das waren mehrere Fragen. Und am Tag des Erscheinens dieses Kommentars war eine Pressekonferenz vor einem Spiel. Und Alexander Zorniger hat diese Pressekonferenz genutzt, um alleinig meine Fragen aus diesem Kommentar zu beantworten. Und da gab es noch eine Nachfrage zu einem Spieler und da war die PK schon wieder aus. Also es war eine sehr denkwürdige PK. Und also insofern mit Alexander Zorniger wurde es nie langweilig. Und ja, Zorniger wurde dann ja auch entlassen im vergangenen Jahr mit dem Sportgeschäftsführer. Also du ahnst und die Hörerinnen und Hörer ahnen, da gibt es immer was zu tun. Vor allem für so ein Lokalmedium wie uns oder Regionalmedium, wir sind einer der größten Regionalverlage in Deutschland, aber schon auf diesen Raum Franken begrenzt. Und da gibt es viel zu tun. Da erwarten auch die Leserinnen und Leser, dass da jeden Tag was passiert. Und ist dann nicht der FC Bayern, wo man jetzt 100.000 Geschichten hat. Und da gibt es auch mal, da muss man ein bisschen graben für Geschichten, aber es gibt auf jeden Fall immer genug zu tun, aber es macht doch sehr großen Spaß.
Das ist ja dann die Hauptsache, dass es immer noch Spaß macht, trotz allem, trotz wenn auch mal so eine, ich sage jetzt mal, Schelte vom Trainer kriegst oder von sonst jemandem. Das muss man, glaube ich, als Sportjournalist einfach auch als Teil seines Jobs sehen, oder?
Ja, also es war in dem Moment natürlich seltsame Stimmung, weil er auch richtig sauer war, ist ja klar, er wurde als Trainer angegriffen und Alexander Zorniger war ein sehr stolzer und ist auch immer noch ein sehr stolzer Mensch. Aber also ich finde, das zeigt sich dann ja vielleicht am Ende, wenn man sich trennt, wie man dann auseinandergeht. Und ich habe ihm damals geschrieben, dass die Zusammenarbeit sehr gut war, also persönliche Nachricht ausrichten lassen. Und da hat er sich gemeldet und hat geantwortet, dass ich die Zusammenarbeit immer super fand und dass man nicht mehr erwarten kann von einem Verhältnis von Journalist zu Trainer. Also dass es insofern immer sachlich, immer gut war. Und dann gibt es ja da mal Höhen und Tiefen. Kalt der Trainer mal an, ist ja klar, das ist auch, da geht es um Jobs, da geht es um Erfolg. Und also Zorniger war schon manchmal etwas sehr impulsiv, also nicht nur mir gegenüber, sondern allen gegenüber. Aber auch damit kommt man klar und ist, also man darf in dem Beruf nicht zart beseitigt sein, das ist auch klar.
Ja, da muss man ein bisschen eine harte Schale haben.
Haben.
Wer war denn bei deinem Podcast, wenn wir es jetzt mal kurz beim Podcast nehmen, so der interessanteste, spannendste Gast, den du bisher hattest in diesem Fürther Podcast?
Ja, wir machen den ja, erst haben wir ihn quasi redaktionsintern gemacht und dann jetzt mache ich es mit einem Fan zusammen, der war früher Podcast-Fan und ist auch Fan des Vereins, aber beschäftigt sich sehr viel mit dem Fußball, hat so eine andere Sichtweise nochmal, weil er eben auch aus der Fanbrille mehr draufsteht, trotzdem sehr analytisch. Und also die meisten unserer Folgen nehmen wir eben in dieser Besetzung auf und sprechen über die Spiele, über die Entwicklungen, über Daten, wie auch immer. Als Gäste, also wir hatten natürlich alle Trainer, bis auf den neuen Thomas Kleine jetzt da, wir hatten Rashid Assoussi mehrmals da, den damaligen Sportgeschäftsführer, den man ja auch kennt, also war in Fürth, Düsseldorf, St. Pauli, jetzt bei Alemannia Aachen. Und ja, Zorniger fand ich immer gut, also das ist einfach eine Bank. Also mit dem könnte man noch 4 Stunden Podcast aufnehmen und er würde einem immer was erzählen können. Also das ist einfach ein sehr interessanter Trainer, war dann auch dankbar an so einem kleinen Standort, weil er hat eigentlich immer Geschichten geliefert, die man schreiben konnte. Also das war für mich eigentlich so der beste Gast. Aber wir laden da jetzt ja keine Stars an. Also wir hatten mal einen Live-Podcast mit Rashid Assoussi, das war vielleicht so eine neue Erfahrung nochmal, dazu vor Zuschauern, vor Publikum, quasi eine Bühnenshow, großen An- und Abführungszeichen. Also man ist da auch nicht vorbereitet. Also wir sind ja jetzt keine Radio-Fernsehmenschen, sondern in meinem Volontariat war sehr viel Schreiben. Und es ist ja immer noch der Hauptbestandteil in einem Medienhaus, das online und eine Zeitung hat, zu schreiben. Aber wir machen den Podcast, wir machen Video, wir machen Live-Podcast. Und da muss man auch mal reinfinden, erstmal vor der Kamera zu reden. Insofern war das wahrscheinlich jetzt nicht vom Gast, auch wenn es der Sportgeschäftsführer des Vereins war, aber so von der Atmosphäre wahrscheinlich der besonderste Podcast.
Und wenn du an deine Texterfahrungen denkst, an deine Artikel, gibt es da einen Artikel, der dir besonders in Erinnerung bleibt, aus irgendwelchen Gründen?
Wie ich vorhin schon sagte, vermutlich ist tatsächlich dieser Kommentar,
ja.
Also nicht damals geschrieben hat, also Fürth hat eine Pokalhistorie, die gar nicht mal so gut ist, man ist öfter mal gescheitert, auch unter Marc Schneider, dem Schweizer Trainer, ist man gegen den Fünftligisten Stuttgarter Kickers ausgeschieden und damals dann gegen den Viertligisten, gegen FC 08 Homburg und das war schon, also es war krass zu sehen, dass quasi der eigene Kommentar der Inhalt der Pressekonferenz ist, weil er beantwortet wird.
Das bleibt natürlich.
War gut. Ja, war gut. Und wenn ich so unsere Zahlen analysiere, auch wie quasi, wir haben ja auch, also wie die meisten Verlage eine Paywall, dass die Artikel halt nur mit Abo lesbar sind. Und die meisten Abos hat damals ein Artikel gezogen, den wir eigentlich, also erstmal aus der ersten Sicht war der für eine Beilage für die Zeitung gedacht, zum 75-jährigen Jubiläum der Fürther Nachricht, der Lokalausgabe für Fürth. Und da haben prominente Menschen, die Reporter, die normalerweise sie interviewen, umgedreht interviewt.
Okay.
Dann Alexander Zorniger mich interviewt. Und ich, manchmal denkt man, da kommen da oberflächliche Fragen. Und es war aber von Zorniger, er hat eine handgeschriebene A4-Seite mit Fragen dabei zum Gespräch. Und also er hat sich da wirklich darauf vorbereitet und hat mich auch richtig in die Mangel genommen. Also ist ja ungewohnt dann auch, das zu machen. Und hat dann auch so Fragen gestellt, so wie ich meinen Fußballsachverstand im Vergleich zu seinem einschätze und warum ich eigentlich nicht mal Trainer machen würde, wenn ich so ungefähr eh immer alles besser weiß. Also es war witzig und wurde auch von den Leserinnen und Lesern gut angenommen. Also das war, fand ich, ist ein Artikel und ein Interview. Hat Spaß gemacht, auch wenn es ungewohnt war.
Das kann ich mir vorstellen, dass du plötzlich, dass das ungewohnt ist, wenn du plötzlich auf der anderen Seite des Ganzen stehst und dann ja so von einem Trainer mal in den Mangel genommen wirst. So, mach doch selber Trainer, weiß doch eher, also besser.
Also es war nicht wortwörtlich so, aber man konnte es so verstehen. Also und das... Ja, war super. Ist natürlich dann, also ich habe es natürlich abgetippt. Ich habe ihn gefragt, ob er dann das Interview abtippt und transkribiert. Aber er hatte doch Besseres zu tun, musste ich dann mein eigenes Interview abtippen. Aber war auch okay.
Auch spannend, ja. Rivalitäten gibt es ja bei euch jetzt dann ja auch mit Fürth und Nürnberg. So eine Derby-Rivalität. Wie nimmst du diese Rivalität als Berichterstatter, Sportjournalist bei den Spielen wahr? Sind die Ist das, wie man sich es vorstellt, wirklich eine aufgeheizte Stimmung jedes Mal oder hat sich das in den Jahren so ein bisschen beruhigt?
Also das ist ja eine Rivalität, die weit über den Fußball hinausgeht. Also die beiden Städte, Fürth und Nürnberg, liegen ja direkt aneinander. Also wenn mich Leute fragen, wie weit ist denn Nürnberg von Fürth entfernt, sage ich einen Schritt. Also es gibt Stadtgrenzen, in der Nähe meines Wohnorts gibt es auch eine Stadtgrenze. Es gibt dann andere Gehäuser, die teilweise auf beiden Städten stehen. Also das gibt schon seit vielen Jahren diese, also für vielen Jahrhunderten diese Rivalität. Nürnberg hat auch mal versucht, die Stadt Fürth einzugemeinden in sich selbst. Also daher rührt ja, dass Nürnberg ist immer die große freie Reichsstadt gewesen, Fürth so diese kleinere Stadt. Und daher haben die Fürther auch einen gewissen Lokalstolz und die Nürnberger haben immer eine gewisse Abneigung gegenüber Fürth, nicht nur im Fußball. Und im Fußball war es ja immer so, dass der erste Nürnberg der Große war, 9-mal deutscher Meister, lange Bundesligist und Fürth so der kleine Verein, der dann auch zwischenzeitlich mal bis in die fünfte Liga abgestürzt war. Und es hat sich dann irgendwann, hat man sich angenähert wieder. Fürth hat ja viele Derbys auch gewonnen. Und da war das immer was Besonderes. Also ich erinnere mich an ein Spiel, das war 2011 im Pokal. Da war Nürnberg Bundesligist und Fürth halt ein Zweitligist. Und hat Fürth den Nürnberg, also Nürnberg aus dem Pokal geworfen. Das waren besondere Spieler, die waren aufgeheizt, aufgeladen, auch mit viel Emotion, mit Leidenschaft, auch mit Aggression. Da gab es nach dem Spiel einen Platzsturm von Nürnberger Seite. Aber dann, als man sich angeglichen hat und Fürth viele Derbys gewonnen hat, wurde das immer normaler fast schon, dass es Derbys gibt. Und es war nicht mehr dieses Groß gegen Klein. Also Nürnberg ist immer noch der große Verein und Fürth der kleinere. Sieht man an Zuschauerzahlen, Mitgliederzahlen, auch bei uns Leserzahlen. Also es ist einfach so. Aber mittlerweile ist dieses Derby dann schon eines, das halt einfach jede Saison zweimal gespielt wird. Und dadurch verliert es halt irgendwann seinen Reiz. Ist ja auch klar. Also wenn es mal wieder 5 Jahre keines gäbe, dann wäre es vielleicht wieder anders. Aber so sind es Spiele, ja, war trotzdem besondere Spiele in der letzten Saison, weil Fürth ja 0-4 zu Hause verloren hat gegen Nürnberg. Der höchste Nürnberger Derby-Sieg, glaube ich, seit 6 Jahrzehnten oder so, habe ich gar im Kopf. Aber war auf jeden Fall ein sehr hoher Nürnberger Sieg und der dann dazu führte, dass Zorniger und Rashid Asusi, der Sportgeschäftsführer, zusammen entlassen wurden in Fürth. Insofern war das schon so ein Einschnitt, dieses Spiel. Aber das Rückspiel wurde dann noch schlimmer, da müssen wir nicht drüber reden. Hat man nochmal 13-0 in Nürnberg verloren. Also.
Ja, komplett zu vergessen, die Derby-Saison sozusagen, ja. Ja.
In der letzten Saison zumindest.
Ja, diese Saison könnte es ja besser werden. Also hat man, hörst du aus dem Umfeld, empführt gewisse Ambitionen, dass man jetzt, wo ja auch zwei große Vereine aufgestiegen sind mit Hamburg und Köln, quasi weg sind von dem Konkurrenz für die Erstliga hochgehen, hörst du da raus, dass man die Ambitionen hat, auch mal wieder Erste Liga zu spielen? Oder backt man eher kleinere Brötchen?
Das wäre vermessen, das zu sagen jetzt. Also die letzte Saison war tatsächlich, also die wäre ja beinahe mit dem Super-GAU geendet. Man war bis zum 34. Spieltag in akuter Abstiegsgefahr, hat dann gegen den HSV gewonnen und damit dann die Klasse gehalten, aus eigener Kraft auch. Es wäre auch ohne einen Sieg gegen den HSV gelungen. Aber trotzdem hat man bis zum 34. Spieltag gezittert. Man hatte 4 Trainer an der Seitenlinie, sehr viel Unruhe. Man hat Spiele gehabt, die beiden Derbys, die ich angesprochen habe, auch andere Spiele, die katastrophal wirklich schlecht waren von der Leistung. Und dann hat man jetzt auch versucht, im Sommer da einfach einen Neustart zu machen. Also ich weiß es aus dem Kopf, weil ich erst gestern aufgezählt habe, aber 16 Abgänge und 13 Zugänge, also 30 Wechsel im Kader. Dazu ein Trainerteam, das ja die letzten beiden Spiele nur hatte. Man hat noch einen jungen Sportdirektor, mit Stefan Fürsten. Also man baut da jetzt gerade neu auf und man weiß ja bei seinem Neuaufbau, klar, das kann gelingen. Holstein Kiel hat das auch mal gemacht. Die sind direkt aufgestiegen, als sie dann einen großen Kaderumbruch hatten. Aber das wäre vermessen, jetzt in Fürth davon im Aufstieg zu reden. Man muss sich erstmal konsolidieren, muss sich fangen, muss versuchen, das neu aufzubauen, muss auch die Altersstruktur im Kader wieder ändern. Man hat da viele erfahrene Spieler jetzt auch abgegeben. In der nächsten Saison laufen die, jetzt am Ende dieser Saison laufen die Verträge von Branimir Gotha und Julian Green aus, die man ja auch kennt, die in Fürth seit 2018, 2019 spielen. Also auch langjährige Gesichter, Leistungsträger, die diesen Verein über viele Jahre hinweg getragen haben, mit ihren Leistungen, wie sie vorangegangen sind als Menschen und als Spieler, mit ihren Toren natürlich auch. Und ich bin unschlüssig, ob die noch bleiben werden, wahrscheinlich nicht. Und dann wird der Umbruch nochmal größer. Aber natürlich eines Tages kann man natürlich darüber reden, mal wieder oben anzugreifen. Aber wenn man sich so die finanziellen Mittel anschaut, den Umsatz, also Mitglieder, solche Kennzahlen, dann ist Fürth auch in der zweiten Liga ein kleiner Verein. Also selbst wenn man das Stadion jedes Spiel ausverkauft hätte, wäre man in dieser verrückten zweiten Liga mit so vielen großen Vereinen immer noch auf Platz 14 oder 13 in der Zuschauertabelle, weil man einfach limitiert ist. Also man ist am Standort limitiert, Fürth hat 130.000 Einwohner. Die Region ist groß, aber die Region ist halt einerseits mal historisch. Sonst gibt es viele Fans zuerst im FC Nürnberg. Der FC Bayern ist auch nur über die Autobahn 160 Kilometer weg. Also man hat halt einfach Limitationen und es wäre vermessen, daran zu glauben, dass man immer wieder in die Bundesliga aufsteigt. Aber natürlich hat man den Anspruch, mal wieder oben mitzuspielen. Aber das hat ja jeder in der zweiten Liga vermutlich.
Lieber oben mitspielen als unten mitspielen. Da kann man ein paar Vereine fragen, wie das ist.
Ja.
Wie bist du, also zum Fußball gekommen, hast du gesagt, aber was ist für dich diese Faszination, die der Fußball für dich oder auch der Sportjournalismus per se ausmacht, dass dir das so Spaß macht, dass du gesagt hast, das ist jetzt das, was ich machen will, irgendwann?
Und das ist ja sehr abgedroschen, aber diese Floskel vom Volkssportfußball stimmt ja wirklich. Also egal, wo man hinkommt, der Fußball ist das Gesprächsthema. In Fürth ist es auch das Gesprächsthema überall, wenn ich in die Kneipe gehe, abends mal, wenn ich auf Feiern gehe. Also der Fußball ist immer da und der Fußball begleitet die Menschen, der Fußball sorgt dafür, dass die Menschen ein schönes oder ein schlechtes Wochenende haben. verbindet Menschen auch. Also es ist ja wahnsinnig viele Menschen, die ich kennengelernt habe durch diesen Fußball, die ich niemals kennenlernen würde sonst. Insofern ist halt der Fußball einerseits sportlich interessant, weil er die Menschen beschäftigt, aber auch so als verbindendes Element für viele Menschen ist es einfach extrem wichtig. Und natürlich dann darüber berichten zu können, berichten zu dürfen, ist ein Privileg, weiß ich auch, vor allem für so viele Leser. Also allein unsere, wir haben immer noch sechsstellige Leserzahlen rein im Print. Online ist nochmal was anderes. Aber das ist ja ein riesiges Privileg, über das, was so viele Menschen beschäftigt, jede Woche sprechen zu dürfen, mit den Protagonisten sprechen zu dürfen. Und deswegen macht es einfach auch immer noch sehr viel Spaß, aber es natürlich Tage gibt, an denen man sich denkt, ich würde gerne was anderes machen, ich würde gerne einfach einen Bürojob machen und Excel-Tabellen anklicken, geht auch. Aber dann gibt es halt auch viele Tage, an denen man sich denkt, ziemlich cool dieser Job.
Du hast gerade angesprochen, viele Menschen, die du durch den Fußball, durch den Job kennengelernt hast. Wenn du so denkst an die ganzen Menschen, wer fällt dir da als erstes ein, wo du denkst, wow, also den hätte ich wahrscheinlich sonst nie kennengelernt in der Art und Weise und da bin ich dankbar, dass ich das durfte oder konnte.
Boah, ich glaube, deine abschließende Liste zu führen, ist wirklich schwierig. Also Zorniger war einfach, also den kennengelernt zu haben, mit ihm auch mal Höhen und Tiefen erlebt zu haben, sehr tiefe Tiefen, sehr hohe Hochs, war schon krass so als Trainer, als Persönlichkeit. Ansonsten ist man natürlich immer limitiert auch einen Verein. Also ich bin jetzt nicht viel unterwegs in anderen Stadien. Wenn jemand bei Sky arbeitet, dann ist er immer wieder woanders und lernt da andere Menschen kennen. Also insofern waren das vermutlich dann schon die Menschen, mit denen ich halt einfach täglich zu tun habe. Aber es sind gar nicht so die großen Menschen, dass man sagt, wow, diesen Star habe ich kennengelernt. Also wir hatten früher so Schulbesuche als Redakteure, da habe ich auch dann, mal wurde ich gefragt, ja, wer war der größte Star, den du getroffen hast? Dann habe ich gesagt, ja, ich war mal bei Bayern gegen PSG zum Arbeiten, habe Neymar laufen sehen, oh, krass. So, also man stuft da ja auch ab. Also die Stars, die für einen Stars sind, sind am Ende doch nur Menschen, die teilweise erstaunlich schüchtern sind, wenn sie vor einem stehen, wenn man mit ihnen reden muss. Und insofern sind diese Stars dann klar, sie sind relevant, sie sind Stars in ihrem Sport, verdienen ein Vielfaches von uns, ist auch klar. Mhm. Stehen aber auch unter einem ganz anderen Druck. Aber es sind ja auch die kleinen Geschichten. Also wenn halt Leute sagen, es hilft ihnen einfach, meinen Podcast anzuhören am Montag, weil sie einfach nicht wissen, wie sie das einschätzen sollen. Und das macht ihr Leben besser, wenn sie den Podcast hören. Oder man geht abends weg und trifft Menschen und sagen, wow, Wahnsinn, diese Texte, die sind so super. Klar, da gibt es auch mal Kritik. Aber es gibt einfach sehr viel positives Feedback auf die eigene Arbeit. Und dann lernt man einfach Menschen kennen, die auch interessante Geschichten haben, die einfach liebe, nette Menschen sind und die man sonst ohne den Fußball nicht kennenlernen würde. Und das finde ich viel wichtiger als die bekannten Gesichter, die man da kennenlernt.
Ja, das finde ich auch. Ich habe das auch ähnliche Erfahrungen jetzt durch meinen Podcast gemacht, der ja jetzt noch nicht so alt ist. Im Januar ist er gestartet und ist jetzt bei, wo wir jetzt aufnehmen, im Mitte, Ende August bei Folge 31 angekommen. Aber da ist auch ganz viele verschiedene Menschen, die man so kennenlernen darf und kennenlernen und auch in verschiedenen Facetten dann auch kennenlernen. Und das finde ich auch mega interessant und sehr, schätze ich auch sehr wert, dass sich so viele Menschen dann auch Zeit nehmen, so wie du jetzt auch, und dass man die auch kennenlernen darf, sei es beruflich, sei es persönlich so ein bisschen. Und das ist mega, mega cool. Also kann ich da nur unterschreiben, dass das auch, ja, das ist wirklich sehr, sehr cool, ja.
Ist doch schön, wenn wir einer Meinung sind.
Ist nicht immer so, ne?
Natürlich bin ich immer einer Meinung mit den Menschen, mit denen ich spreche, aber das liegt ja auch in der Natur der Sache.
Mit wem hattest du denn rein beruflich mal, jetzt du hast gesagt, mit dem Alexander Zorniger, mit der Pressekonferenz, so ein bisschen auf Neudeutsch Beef, mehr oder weniger, aber gab es sonst auch Situationen, wo zwei verschiedene Meinungen aufeinander getroffen sind, ob rein fußballtechnisch?
Ja, das bleibt ja nicht aus. Also wenn man einen gewissen Anspruch hat und nicht nur Hofberichterstattung machen will und alles super reden will, dann eckt man natürlich immer an, wenn man Kritik übt, weil man ist halt, also wenn jetzt Fans Kritik üben, dann nimmt es ja erstmal keiner so groß wahr. Wenn man aber halt die Kritik in die Zeitung schreibt und es lesen halt dann einfach 160.000 Menschen, potenziell plus viele nochmal im Internet, dann ist es natürlich schon so, dass das, da hat eine andere Wirkmacht. Und dann sind natürlich auch Menschen angefressen, wenn sie diese Kritik vielleicht auch dann nochmal so vor Augen gehalten bekommen, wenn man nicht wahrhaben will. Also mir ist bewusst, dass Alexander Zorniger das auch oder vieles kritisch gesehen hat und mir wahrscheinlich gerne zugestimmt hätte, aber er konnte es halt nicht tun, weil er war der Trainer. Er konnte ja jetzt nicht sagen, ja stimmt, dass wir schlechten Fußball spielen, also wie jetzt überspitzt gesagt. Und da gab es immer wieder Situationen. Also auch mit Rashid Dersouci hatte ich viele Höhen und Tiefen, weil der ist auch ein sehr emotionaler, impulsiver Mensch. Das ist der herzallerliebste Mensch, wenn es gut läuft und ist aber halt auch mal sehr böse, wenn es mal nicht läuft. Also da hatte ich auch lautstarke Auseinandersetzungen, die auch ja dann schon unschön waren, also auch nach Spielen, das bleibt nicht aus. Und also ich darf jetzt nicht weiter ins Detail gehen, aber das musste ja noch geklärt werden danach, weil es aber unschön wurde. Aber Fußball ist so ein emotionales Geschäft, da hängt für so viele Menschen so viel dran. Mhm. Und noch dazu, wenn halt dann jemand da ist, der dann immer wieder reinschickt in diese Schmerzen, die Wunde schon, dann tut es halt einfach noch mal mehr weh und dann fährt manche aus der Haut, das ist ja kein fürspezifisches Phänomen, das erleben Kollegen in anderen Städten auch, die genauso sich angefeindet, aber halt immer wieder kritisiert bis angegriffen werden, verbal für ihre Arbeit. Aber da muss man halt dann drüber stehen, muss sagen, ich bleibe bei meiner Meinung. Also ich habe auch immer gesagt, wenn ich fachliche Fehler gemacht habe, wenn ich jemanden falsch nicht gestellt habe, wenn ich jemanden falsch zitiert habe, was auch immer, dann kann man drüber reden, dann werde ich das richtig stellen. Aber wenn ich Kritik übe, die sachlich ist, in einem Kommentarformat, da muss man damit klarkommen. Oder wenn ich Zahlen rauskrame, gibt es im Fußball sehr viele Daten, und aus denen Artikel mache, die Zahlen lügen nicht, die existieren, die sind gecheckt. Und wenn man die nicht gut findet, dann kann man die nicht gut finden. Und man kann sagen, Daten im Fußball, das ist alles ein großer Quatsch. Sieht andere Vereine anders und sind damit sehr erfolgreich. Aber ja, am Ende muss man einfach zu seiner Meinung stehen. Und wenn man seine Arbeit gut macht und abends in den Spiegel schauen kann, dann hat man sich ja nichts mehr vorzuwerfen.
Ja. Und das ist doch auch das Wichtigste für einen persönlich, dass man, wie du gerade gesagt hast, am Schluss sich in den Spiegel anschauen kann und sagen kann, ich habe für mich alles richtig und korrekt gemacht und das, was von links und rechts jetzt kommt, das gehört halt dazu. Aber da muss man sich auch entsprechend wehren können oder dürfen.
Ja, natürlich. Und also es macht natürlich nicht immer Spaß, wenn man angefeindet wird. Also kein Mensch mag es irgendwie, wenn er angefeindet wird, außer er ist halt Masochist, aber ich bin weit weg davon. Und natürlich hat man, also das ist ja auch, was viele sagen, man hat da keinen Stolz, natürlich habe ich einen Stolz, natürlich will ich in meinem Beruf, in dem, was ich tue, der Beste sein. Das ist ganz normal. Also es gibt Menschen, die sagen, es reicht ihnen, wenn sie ihren Job so machen und ihr Geld verdienen. Ich habe halt einen hohen Anspruch an mich selbst, an mein eigenes Tun. Und dann muss man halt auch mal unangenehme Dinge machen. Also man kann natürlich auch immer so Wohlfühljournalismus machen, aber das liegt mir halt fern. Gibt es im Fußball auch viele, ohne da jetzt die Kollegen angreifen zu wollen. Also jeder macht seine Arbeit, wie er möchte. Ich will das niemanden kritisieren. Aber es gibt halt auch viel zu kritisieren im Fußball, sowohl bei den Vereinen als auch im Fußballbusiness generell. Und das, also da, wenn ich jetzt fußballtaktische Aufstellungen oder Systeme kritisiere, ist ja das eine. Kollegen, die jetzt an die FIFA kritisieren, die da investigativ recherchieren, das sind ja noch viel wichtigere, größere Themen und die dann auch nochmal einen ganz anderen Druck aushalten müssen, die bin ich mir auch bewusst. Also jetzt einmal mit Menschen streiten zu müssen, das kann man ab.
Ja, muss man auch irgendwo können in dem Beruf, das abkönnen. Wenn du es gerade vorher angesprochen hast, es gibt viele Dinge, die man kritisieren kann im Fußball. Wenn es eine Sache gibt, die du, wenn du es ändern könntest im Fußball, ändern würdest, was wäre das?
Es wäre der VAR.
Ganz einfache Frage. Warum?
Weil es mich wahnsinnig macht, ja, es macht ihn angeblich fairer, aber im Stadion zu sitzen und 6 Minuten zu warten und nicht zu wissen, was passiert, es ist wirklich, also für den Stadionbesucher, der ich ja als Journalist auch bin, also ich will auch immer vor Ort sein, heim wie auswärts, ist es einfach katastrophal, wie das gehandhabt wird. Also erstens mal macht er den Fußball, ja, wenn man sich die Entscheidungen zurechtrechnet, dann macht er den Fußball gerechter, aber es macht einfach das Fußballerlebnis kaputt, wenn man ein Tor schießt und der erste Blick aller Menschen geht entweder auf den Linienrichter oder aufs Ohr des Schiedsrichters, weil er sich vielleicht irgendwas einflüstern lässt aus dem berühmten Kölner Keller in Deutschland, dann macht das keinen Spaß. Und am affigsten finde ich dann immer, es war bei Fürth letztens auch wieder, wenn man 4 Minuten oder so gefühlt wartet und dann nochmal nach dem Torjubel einen zweiten Torjubel macht, wenn die Emotion schon wieder draußen ist und alle nur genervt sind, weil sie jetzt mehrere Minuten warten müssen, dass jemand eine Abseitslinie irgendwo zieht. Also ich bleibe dabei, auch wenn ich dann vielleicht Fußballtraditionalist geschimpft werde, dass das einfach den Fußball kaputt macht. Und lieber habe ich 3 Fehlentscheidungen pro Saison. Und ich finde auch das ist ein subjektives Empfinden, dass die Schiedsrichter schlechter geworden sind, seit sie dieses Hilfsmittel haben, weil sie lieber mal Entscheidungen treffen, die dann nachher revidiert werden können. Und man sieht jetzt ja im DFB-Pokal in Deutschland, also in der ersten Runde gab es auch keinen VAR. Da gab es teilweise krasse Fehlentscheidungen, weil halt einfach die Schiedsrichter nicht mehr gut sind. Und also klar, das würde nicht besser, wenn die VAR abschafft, aber mich nervt da einfach als Stadionbesucher und ich könnte dann lieber mal mit einer Fehlentscheidung leben und dann könnte man darüber ja auch schreiben und sprechen.
Dann sind wir wieder Themen da. Ich glaube, damit sprichst du ganz, ganz vielen Fußballguckern, Betrachtern, Liebhabern aus der Seele. Ich habe das auch ganz oft, wenn ich mit meinen Freunden über Fußball, über VAR oder auch hier im Podcast des Öfteren dieses Thema mit verschiedenen Gästen besprochen habe, habe ich sie meistens auch dann beim VAR gefragt. Ja, es ist ja so, dass die einen sagen, er macht den Fußball kaputt, die anderen sagen, es macht den Fußball fairer. Ich persönlich bin da, wenn ich als normaler Fußball gucke, ob jetzt vom Fernseher oder mal im Stadion ausnahmsweise, bin ich auch deiner Meinung. Das ist einfach mühsam, dass wenn du dich freust, dass ein Tor passiert oder sonst etwas passiert und dann weißt du aber, warte, VAR und vielleicht nimmst du nochmal zurück und so weiter. Gut, der VAR ist jetzt noch relativ jung, den könnte man theoretisch vielleicht noch ein bisschen an der einen oder anderen Stelle verbessern. Auf der anderen Seite verstehe ich auch absolut deine Argumentation, wenn du sagst, die Schiedsrichter werden gefühlt schlechter. Wenn ich dann an Urs Meier denke, der hier in dem Podcast gesagt hat, wichtig ist, dass ein Schiedsrichter trotz VAR der Boss und der Chef auf dem Platz bleibt und klare Meinung und dann die Entscheidung trifft. Und dann gab es ja in der Vergangenheit schon die ein oder andere Szene auf Bundesliga, Zweitliga, aber auch internationalem Parkett, wo man gesehen hat, dass er eben das jetzt nicht mehr ist oder sich nicht mehr so gibt. Und das ist dann schon auch extrem schade, finde ich.
Ja, auf jeden Fall. Und du hast ja gesagt, du schaust auch vom Fernseher Fußball, da geht es ja oftmals noch, weil man die Situation dann womöglich mal sieht in der Wiederholung.
Genau.
Ja. Aber im Stadion sieht man das ja nicht. Und manchmal gibt es tatsächlich einfach dann 3 Minuten Unterbrechung und man weiß nicht warum. Bei Heimspielen habe ich das Glück, da gibt es dann Fernseher mit einem Sky-Live-Bild auf der Pressetribüne, weil neben mir die Medienstelle des Vereins eben auch Radio und so weiter macht. Da ist ein Fernseher. Dann kann man das Live-Bild mal sehen. Aber ich gehe ja nicht ins Stadion, um das Live-Bild des Fernsehers zu sehen.
Genau.
Also eigentlich nicht. Und das hilft dann bei Heimspiel, aber auswärts teilweise, okay, ich weiß nicht, was war. Ich kann dann besuchen, irgendwie bei den Fernseh- oder Radiokollegen, wenn die mal einen Bildschirm neben sich haben, mal da reinzugucken, aber ansonsten, dann sitzt man da und wartet und denkt, es könnte Abseits sein, es könnte ein Foul sein, man weiß es nicht.
Und ich kann mir nicht vorstellen, dass es so schwierig hier rein technisch, dass man diese Szenen, wenn der Schiedsrichter sich das anguckt, das, was die Fernsehleute dann auch sehen, die Fernsehbetrachter, dass man das auf die große Leinwand streamt oder packt, wenn es dann so ist. Also rein technisch, vielleicht ist es richtig schwierig, aber rein technisch kann es ja nicht die größte Hexerei sein. Das würde ja schon ein Stück weit helfen, dann würden die Zuschauer im Stadion zumindest ein bisschen was sehen, was da unten jetzt entschieden wird.
Klar. Also es gibt ja in Deutschland zumindest es gab ein Pilotprojekt und das wurde jetzt dauerhaft eingeführt, sondern dass die Schiedsrichter zumindest Durchsagen machen im Stadion. Fürth war da auch ein Pilotstandort, in dem es ausprobiert wurde. Witzigerweise gab es dann beim ersten Spiel, wo es ausprobiert werden sollte, gar kein VR-Einsatz.
Und das ist dann Pech.
Aber danach gab es es dann und also natürlich ist es, wenn der Schiedsrichter dann sagt, wir haben überprüft, lag ein Vorspiel vor oder nicht. Ergebnis lag kein Vorspiel vor, Ergebnis Tor. Ist okay, ist eine Modifikation dieses Instruments VR. Aber wenn auf der Anzeigetafel steht, gibt es ja diese Grafiken auch.
Mhm.
Überprüfung war Foul oder kein Foul, Ergebnis kein Foul, dann würde mir das auch reichen. Da brauche ich jetzt ja noch eine Show über Football, dass dann da jetzt jemand die ganze Zeit irgendwie Durchsagen macht im Stadion. Aber es soll mir recht sein, wenn es Leuten gefällt. Ich bin dann da eher radikal im Sinne von, man sollte jetzt wohl jemand der Wurzel packen und sagen, weg damit. Aber das bin ich mir auch bewusst, das wird nicht passieren. Man hat das eingeführt, man hat da viel Geld reingesteckt. Das ist ein Prestigeprojekt, dann wird man es auch nicht mehr abschaffen.
Ist irgendwo durch ja auch ein weiteres Puzzleteil in dem Ganzen, dass der der Fußball moderner wird. Es hat in Deutschland, sage ich mal, so ein bisschen angefangen mit oder weitergeführt nach langer Zeit mit 1899 Hoffenheim, mit Dietmar Hopp, SAP. Davor gab es den VfL Wolfsburg, es gab Bayer Leverkusen. Jetzt gibt es seit bald 20 Jahren RB Leipzig, den Red Bull Kosmos. Wie siehst du diese ganzen, ich nenne sie jetzt mal Partnerschaften, investorischen Partnerschaften, wo ja auch das 50+1 dann die Diskussion mit reingeht?
Also es ist ein großes Thema, und das am Ende des Podcasts nochmal zu besprechen. Also auch da, ich bin mir bewusst, ich bin da jetzt kein Träumer und sage, es geht alles ohne Fußball und man kann die Menschen auch bezahlen, indem sie jetzt eine Bratwurst nach dem Spiel bekommen. Das geht im Fußball ums Geld und jeder Verein versucht sich Vorteile zu verschaffen. Die Frage ist ja, ob das immer in einem Rahmen verläuft. Wenn es Vereine eben viel Geld verdienen aufgrund ihres sportlichen Erfolges, finde ich das vollkommen in Ordnung. Wenn jemand bessere Sponsoren findet, dann ist auch in Ordnung. Das ist ja der normale Lauf der Dinge. Also wenn ich in die Landesliga gehe, 6. Liga gehe, da gibt es auch Sponsoren und Spieler verdienen Geld. Das ist alles in einem kleineren Rahmen, aber das setzt sich auch auf der durch, der mehr Geld hat. Die Frage ist ja, ob es dann strukturelle Vorteile sind, die andere Vereine gar nicht haben können. Also wenn Vereine halt wie Hoffenheim oder Leipzig sich ihr Geld halt bei Dietmar Hopp oder beim Red Bull-Konzern besorgen können, das ist halt was anderes. Wenn die Vereine Defizite machen und die werden ausgeglichen wie bei anderen Vereinen Wolfsburg, dann ist es halt einfach unfair für den Wettbewerb. Das ist auch klar. Und das Bundeskartellamt hat ja auch festgelegt, dass es diese Ausnahmen nicht geben darf.
Mhm.
Für die 50+1-Regel. Ich bin sehr gespannt, wie das weitergeht. Aber natürlich wäre es mir lieber, wenn es einen gerechten Fußball gäbe. Vielleicht, da kann man auch, können wir jetzt über Fernsehgeldverteilung reden, warum immer der Beste am meisten verdient und immer noch reicher wird. Ist ja klar, also hat ja auch einen Grund, warum in Deutschland der FC Bayern immer Meister wird oder Meister wird, weil er am meisten Geld hat. Und dann mal wird der andere Meister, der halt einen Konzern im Hintergrund hat. Also ich würde mir auch wünschen, dass dann mal, also Christian Ilzer noch vorher hat gesagt, er möchte in 5 Jahren Meister werden. Das wird nicht passieren. Aber also dafür sind die Mittel dann trotzdem zu wenig von Dietmar Hopp. Aber er hat ja trotzdem einen Dorfverein nach oben gehievt mit seinen Mitteln. Aber die Verteilung ist ja so ungerecht im ganzen Fußball. Das müsste man ja auch da radikal verändern. Würde aber auch nicht passieren, weil warum sollten die großen Vereine auf Geld verzichten? Für sie geht es ja nicht um die Bundesliga oftmals. Also schon auch, aber es geht ja mal um den internationalen Wettbewerb, um die Champions League. Und da sind ja dann andere Vereine nochmal mit Staatsfonds dahinter nochmal ganz anders enteilt. Und das ist für mich dann schon eine andere Sphäre. Also ich gucke auch keine Champions League-Kopf fast mehr. Das interessiert mich auch nicht. Mhm. Ich schaue lieber Fußball. Entweder halt dann in der zweiten Liga, das ist zwar nicht immer schön, aber oder geh mal auf den Dorfsportplatz. Das ist halt doch ehrlicher Fußball. Das andere, davon habe ich mich so entfremdet. Aber mir ist auch bewusst, dass es Leute gibt, die es interessiert, die halt Fußball vielleicht nur noch in Highlight-Clips verfolgen. Also das kriege ich auch oft mit, dass halt jüngere Menschen dann nur noch auf TikTok verfolgen, weil sie die 4 Tore da sehen. Und das Spiel gar nicht mal interessant ist, weil es geht halt um die Stars und man ist dann kein Vereinsfan mehr, sondern ist Fan dieses Spielers. Und wenn Neymar nächstes Jahr in Fürth spielen würde, gut, wären die Kids halt vor ein paar Jahren Fans hier geworden. Also das wird nicht, auch das wird nicht passieren, aber das sind Entwicklungen, die kann man nicht aufhalten und man kann halt nur versuchen, sich damit zu arrangieren. Und in der zweiten Liga geht das noch mehr, als jetzt, wenn man Reporter ist bei einem Champions League Club.
Ja, die zweite Liga wird ja auch seit ein paar Jahren da auch dadurch, dass viele Traditionsvereine jetzt in der zweiten Liga waren und auch noch sind, so als die wahre Bundesliga angepriesen. Und als dann, ich weiß gar nicht, wie lange das her ist, aber als dann plötzlich in einem Spieltag mehr Zuschauer in der zweiten Liga waren als in der ersten Liga, haben sich dann die ganzen Traditionalisten, die Leute, die das so kritisieren, auch bestätigt gefühlt.
Klar. Also es war auch krass, also wenn man jetzt so nach Schalke fährt als Reporter, der in Fürth halt irgendwie hier zwischen 11.000 und 16.000 Zuschauern sind im Stadion, dann sind da halt einfach über 60.000 und man spürt, was diese Vereine für die Menschen bedeuten, was diese Vereine für eine Bucht entwickeln könnten. Also sie können sie immer noch, aber was sie entwickeln könnten, wenn sie denn erfolgreich wären, das ist schon wirklich krass zu sehen. Oder beim HSV, ich war mehrmals im HSV bei den Spielen von Fürth, das ist der Wahnsinn. Und es ist gut, dass dieser Verein wieder aufgestiegen ist, aber durch 7 Jahre in der zweiten Liga ist halt auch so abgehängt, dass es halt sein kann, dass er auch als 18er jetzt wieder absteigt, der einst stolze große HSV, weil einfach die Schere immer größer wird und jedes Jahr, dass man nicht in der Bundesliga ist, wenn wir beim Thema Fernsehgeld wieder sind, dann wieder abgehängt sind. Also, aber trotzdem hat es die zweite Liga natürlich extrem aufgewertet, das ist ja klar. Und jetzt der HSV und Köln sind weg, es wird diese Rekorde vermutlich nicht mehr in der Größenordnung geben, aber es ist immer noch Kaiserslautern, Schalke sind ja noch da.
Dresden.
Auch Dynamo Dresden ist aufgestiegen, Bielefeld schreibt wunderbare Geschichten jetzt schon seit gefühlt einer Ewigkeit, weil sie einfach nicht mehr aufhören zu gewinnen, außer im Pokalfinale. Und also das bleibt ja dabei, dass diese Liga extrem spannend ist und auch da gibt es ja einen Wettbewerb. Also Dynamo Dresden hat wahnsinnige Wucht und also der Verein hat eine Wucht insgesamt mit seinen ersten Fans, aber auch die Paddel zwischen zweiter und dritter Liga sogar, weil es ja da einen Verdrängungswettbewerb immer gibt, weil es ja auch da Vereine gibt, wie jetzt die SV Elversberg, die arbeiten zum Beispiel gut, aber die haben halt auch einen großen Konzern im Hintergrund mit Ursa Farm, die unter anderem diese Hylo-Augenpflegeprodukte machen, die auch beim FC Bayern Sponsor sind. Also da gibt es auch einen Verdrängungswettbewerb. Und natürlich geht es da anders ums Geld, aber immer natürlich auch, wie man das Geld einsetzt. Also man kann auch mit viel Geld schlechte Arbeit machen, das geht auch. Aber deswegen wird es nicht ausbleiben, dass auch dann Vereine wieder verdrängt werden, die halt eigentlich qua ihre Selbstdefinition und auch ihre Anhänger in der Bundesliga eigentlich spielen müssten und dann speziell in der dritten Liga spielen. Das kann auch passieren.
Ja. Ist sehr, sehr spannend, die zweite Liga auch so zu verfolgen, glaube ich. Also wenn sie für mich als normaler Betrachter schon spannend ist, für dich als Berichterstatter noch spannender, das Ganze so zu verfolgen. Mal sehen, wie es jetzt in der jetzt angelaufenen Saison verläuft, auch beführt.
Ja, ich bin sehr gespannt. Ich könnte darauf verzichten, dass ich am 34. Spieltag noch vorbereiten muss, dass man absteigen könnte.
Ja, also, das kann ich mir vorstellen. Ja, das müsste nicht um so ein graues Mittelfeld wäre okay.
Ja, also auch zur Klassenhalt am 31. Spieltag wäre auch okay, wenn es am Ende Platz 13 ist. Aber natürlich auch nochmal, also rein persönlich gesprochen, auch eine andere Last, wenn man halt dann weiß, dass der Verein absteigen kann, was das auch für den Verein bedeutet, für die Stadt und auch für einen selbst. Also in der dritten Liga ist halt einfach alles in der Nummer kleiner, wird man dann noch in der Form gebraucht, wie man da ist. Also Natürlich ist man dann als Supporter auch immer daran interessiert, dass der Verein, über den man berichtet, auch ein gewissermaßen Erfolg hat, weil man sich ja sonst selber irgendwie abschafft. Also wenn Fürth irgendwann in der vierten Liga spielt, ist mir bewusst, dass es nicht mehr das große Thema öffentlich ist. Also ist schon immer noch ein Thema, aber halt nicht mehr in der Größenordnung wie uns. Insofern, ja, wäre schön, wenn es alles entspannter einfach wird.
Zum Abschluss möchte ich gerne noch fragen, hast du für dich, was deinen beruflichen Werdegang angeht, noch bestimmte Ziele, die du erreichen willst, bestimmte Stadien, die du sehen willst oder Vereine, die du für Bericht erstatten willst, außer Fürth?
Nö, ich fühle mich sehr wohl in diesem Job. Also ich mache ihn jetzt ja auch nicht seit 25 Jahren, wie manch älterer Kollege ist. Sondern, also den Job, den ich jetzt mache, mache ich seit 2021. Mhm. Und natürlich den Beruf des Journalisten schon länger, aber ich bin ja auch noch relativ jung. Also wenn ich den Sportjournalismus so im Durchschnitt anschaue, den typischen Sportjournalismus, auf den Pressetribünen bin ich da trotzdem meistens einer der Jüngsten oder der Jüngste. Insofern, ich habe da Spaß daran, ich schaue, wie lange ich noch Spaß daran habe, aber mir ist auch bewusst, dass diese Branche immer schwerer wird. Also das ist halt einfach, also die Rahmenbedingungen für den Journalismus werden immer schwieriger. Es gibt Personalabbau auch bei uns im Verlag. Die Rahmenbedingungen, auch die Vereine setzen, werden oftmals schwerer. Man wird eingegrenzt, bei dem man Interviews führen kann. Vielleicht macht es irgendwann dann keinen Spaß mehr, aber bislang macht es Spaß. Und also nachdem Fürth ja auch in der Bundesliga war, habe ich auch die ganzen großen Stadien gesehen. Also insofern, da fehlt mir jetzt in Deutschland kein Stadion mehr, das ich unbedingt müsste. Also dafür habe ich dann einfach sehr viele schon gesehen. Und dann ist auch mal schön, irgendwie zu Blau-Weiß-Lohne zu fahren, in einem Viertligisten, um mal ein anderes Stadion wieder zu sehen. Weil irgendwann kennt man halt einfach alle Stadien und dann schauen sie halt immer gleich aus für einen. Aber ansonsten, also ich habe jetzt keine hehren Ziele, dass ich in 5 Jahren jetzt dann der Chef sein muss. Das wird doch nicht passieren. Insofern, ich mache meinen Job, so wie er mir Spaß macht, versuche darin gut zu sein und dann alles andere wird die Zeit bringen.
Ich finde, das ist ein schöner Abschluss. Michael, vielen, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast, hier für Sportfrauen hier dabei zu sein. Hat mich sehr gefreut, hat mir Spaß gemacht, dich und deinen Beruf ein bisschen kennenzulernen. Und ja, vielen, vielen Dank dafür.
Ja, ich habe zu danken. Vielen Dank für die Einladung. Hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Jetzt muss ich nur noch 31 Folgen anhören vorher.
Ja, die eine oder anderen werden vielleicht ein bisschen schwieriger, weil sie Schweizerdeutsch sind, aber kannst du gerne mal versuchen.
Man bildet ja sich gerne und lernt nie aus, insofern auch Schweizerdeutsch zu lernen.
Ist eine schöne Sprache, kann ich mal so vorwegnehmen.
Ja, klingt auf jeden Fall immer sympathisch.
Ja. Vielen Dank, Michael.
Gerne.
Musik macht Menschen unsterblich, aber hinter dem Glanz der Bühne beginnt die Dunkelheit. Machtmissbrauch, Gier, Lügen und Geschichten, die nie ans Licht kommen sollten.
And the shock news this morning is that ex-Beatle John Lennon has been shot dead in New York.
The singer Amy Winehouse has been found dead in her North London flat.
Tatort, Musik, Sex, Crime und Rock'n'Roll.
Hallo, ich bin Malte Asmus und in Tatort Musik, Sex, Crime and Rock'n'Roll gehe ich solchen Geschichten nach. Wir erzählen von den wahren Skandalen der Musikindustrie, von Machtspielen hinter goldenen Schallplatten, von zerstörerischen Beziehungen, von Geld, das Karriere macht und Leben ruiniert. Von Amy Winehouse bis Kurt Cobain, von Betrug und Korruption bis zu Gewalt und Mord.
Shakur was shot 4 times after leaving the Mike Tyson Boxing Match in Las Vegas.
Wir rekonstruieren, was wirklich geschah und fragen, wer trägt eigentlich die Schuld, wenn Ruhm gefährlich wird? Tatort Musik, Sex, Crime and Rock'n'Roll. Wahre Skandale, echte Verbrechen, Geschichten über Ruhm, Rausch und den Preis dafür, alles zu wollen. Abonniert Tatort Musik am besten schon jetzt im Podcatcher eurer Wahl und folgt uns auch bei TikTok und Instagram. Alle Links findet ihr selbstverständlich in den Shownotes. Wir hören uns.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt der Musik findest du auf meinmusikpodcast.de.